dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Wir haben wieder einen super spannenden Talkgast hier bei mir im Podcaststudio des wunderschönen Tortues. Und zwar meinen lieben Freund und Kollegen Dr. Klaas Dasseler, seines Zeichens Zahnarzt hier in Hamburg in der Mönckebergstraße. Herzlich willkommen, Klaas.
Timo, ich danke dir, mein lieber Freund. Ja, das ist so plötzlich über mich gekommen, ja. Die Einladung hierher. Und dir zuliebe tue ich das natürlich sehr, sehr gerne. Und das ist mein allererster Podcast und ich bin natürlich auch ein bisschen nervös und lass mich überraschen, was das heute gibt.
Ach, macht total viel Spaß. Ich mache das ja jetzt schon ein ganzes Weilchen und es hat von Anfang an irgendwie einfach nur Freude gebracht. Und um für die Stimmung zu sorgen, haben wir auch ein prickelndes Kaltgetränk bereitgestellt. Das hilft für die Laune.
Herrlich. Vielen Dank. Ich danke dir.
Mineralwasser selbstverständlich. Das ist ja klar, Apollinar.
Was anderes trinken wir eh nicht.
Eben drum. Klaas, erzähl mal. Wir fangen ganz, ganz vorne an, damit man dich erstmal kennenlernt. Wie bist du zur Zahnheilkunde gekommen?
Oha.
Also wenn ich erinnere, ich gehe jetzt mal von mir aus, als Kind ein riesen Spritzenphobiker und Schisser gewesen. Zum Arzt gehen, wie bei so einem Hund zum Tierarzt, ne? Alle Viere in die Luft und am liebsten nein. Könnt ihr irgendwie Aua machen. Und Zahnarzt fand ich auch nie so richtig geil. Spritze in den Mund, rotierende Zähne, das tut nicht weh, doch, es tat immer Schweineweh, fand ich.
Ja, also mir ging es natürlich gar nicht anders. Mein Zahnarzt war mein Onkel. Und ich glaube, da war ich 5 und da musste irgendwas auch gemacht werden. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, nö, das machen wir nicht so. Damals war er noch in einer Praxis, die war an einem Waldstück gelegen. Ich habe die Flucht ergriffen und bin im Wald verschwunden. Und meine Mutter und mein Onkel sind hinterher und gab natürlich auch unheimliches Gemecker und Geschimpfe hinterher, aber mit mir war da nichts mehr zu machen an dem Tag. Und es hat mich aber nicht so nachhaltig traumatisiert, dass ich die Zahnheilkunde dann nicht doch angefasst hätte. Es gibt noch ein paar mehr Zahnärzte bei mir tatsächlich in der Familie. Mein Großonkel, der hat hier in den 20er Jahren in Hamburg Zahnmedizin studiert. Das war sozusagen der erste in meiner Familie. Ist auch so die Zeit gewesen, wo man anfing, den Beruf zu akademisieren. Also selbst in den 50er, 60er Jahren wurden ja noch in Deutschland Dentisten ausgebildet. Das war ein Ausbildungsberuf und erst sehr, sehr spät ging das dann los, dass man das auch studieren konnte. Und in Hamburg eben tatsächlich in den 20er Jahren. Und er war der Erste und dann folgte mein Onkel und dann kam in der nächsten Generation mein Bruder, meine Cousine, noch eine Cousine, die ist ein bisschen jünger als ich, die hat nach mir dann Zahnmedizin studiert, dann jetzt von meinem Bruder der erste Sohn, hat gerade sein Examen gemacht und hat jetzt im Januar bei Vater in der Praxis angefangen. Klasse. Weiß nicht, ob das so schlau ist, so innerhalb der Familie, direkt aus der Uni. Aber so ist es sehr ein Weg und ne, müssen wir das machen. Ich wollte tatsächlich Lehrer werden eigentlich ursprünglich für Bio und Chemie. War naturwissenschaftlich stark, da musste man nicht lernen. Das konnte man entweder durch Logik oder mir lag es eben. Ich war kein Sprachentalent und Geschichte hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Würde mich ja heute viel mehr interessieren, aber es war eben anders. Und dann habe ich aber irgendwann in der 13. Klasse die Kurve gekriegt und ich glaube, das war so ein Moment, da saß ich bei meinem Bruder in Norderstedt in seiner Praxis, der ist 13 Jahre älter, deswegen war der schon fertig und habe mir das so angeguckt und habe gedacht, jö, das ist eigentlich eine schöne Sache, das ist ein schöner Beruf, ich glaube, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich mich schlau gemacht in der Familie, mein Onkel hat dann gesagt, pass auf, du musst erstmal ins zahntechnische Labor gehen, du musst mal gucken, ob du da Spaß dran hast, den Rest deines Lebens so kleinteilig zu arbeiten. Hat er recht gehabt tatsächlich, würde ich heute auch jedem empfehlen, das einmal rauszufinden, sonst bist du ja gefangen in deinem Beruf und denkst so, meine Güte, also immer dieses Fummeln und genau gucken und hätte mir vielleicht gar nicht gelegen, warum habe ich das gemacht? Mir war das nach wenigen Wochen eigentlich klar, was da los ist und dass das mich so fasziniert hat. Und da habe ich 3 Monate dann Praktikum gemacht und dann ging das nahtlos ins Studium über und das habe ich nie bereut. Ich würde heute es auch wieder machen, auch wenn sich die ganzen Rahmenbedingungen geändert haben. Aber das ist einfach mein Beruf, mein Leben. Und so dieses zur Arbeit gehen, das kann ich gar nicht so sagen. Das ist mein zweites Zuhause. Also ich komme von zu Hause vom Frühstückstisch und gehe in die Praxis und sehe zu, dass ich da meinen Spaß habe. So, weil das mir einfach, ja, ist mein Leben ist. Mhm. Liegt mir und habe ein tolles Team über die Jahrzehnte, kann man sagen, mittlerweile aufgebaut. Und das ist der Platz, in dem ich gerne bin und das mache ich jeden Tag aufs Neue.
Ich kann das total nachvollziehen und die Geschichte ist eigentlich so ein kleines bisschen wie bei mir. Ich dachte erst auch, wer einen ganz alten Podcast von mir gehört hat, der kennt das jetzt nun leider schon. Es ist redundant, Zeit zum Klo zu gehen, ansonsten sitzen bleiben gerne für die, die es nicht kennen. Ich dachte erst, ich werde Physiker. Und dann aber für Physiker muss man auch sagen, die interessanten Stellen, da muss man echt genial sein. Genial war ich denn nicht, ich war immer sehr, sehr gut irgendwie. 13, 15 Punkte, irgendwas dazwischen. Das ging, aber da fehlte irgendwie ein bisschen was. Ne? Und dann hatte ich Lust auf Juristerei, habe Praktikum gemacht, dachte, boah, ist das trocken. Nur Bücher, nur Blätter, nur Paragraphen, ging leider gar nicht klar, war nicht wie im Fernsehen, nicht Matlock und so weiter. Und dann hatte ich nochmal über BWL nachgedacht, war nochmal 3 Wochen in der Hamburgischen Landesbank. Das fand ich ultra öde, muss ich sagen, hat mir gar nicht gefallen, aber das auch vom Tisch. Und Naturwissenschaften war meins, fiel mir auch extrem leicht. Dann habe ich Computerkurse gegeben während meiner Schulzeit, habe meine Mitschüler unterrichtet, auch meine Lehrer unterrichtet, unter anderem meine alte Deutschlehrerin und auch ihren Mann. Und der Mann war Orthopäde, niedergelassen, Praxisklinik Möbelmannsberg. So, und die hatten dann irgendwann mal gesagt, sagte, ja, du, komm noch mal vorbei, wenn du Lust hast und so weiter, tralala. Da war noch ein Freund von mir, der das mitgemacht, Hendrik, und dann waren wir einen Tag beide da. Er hat uns mit einem OP genommen, ich weiß nicht, der hat Arthroskopien gemacht, Knie gespiegelt, hat ein Überbein noch entfernt. Es war einfach nur klasse von Anfang bis Ende, sind wir raus. Beide, werde ich nicht vergessen, haben die Praxis verlassen, so geiler Tag gehabt, gucken uns an und sagen, ey, das wollen wir auch. So, Hendrik ist jetzt Oberarzt in St. Georg in der HNO. Und na gut, ich bin hier und mache Podcast. Also, ja.
Nee, so Timo.
Das war echt eine gute Machst Geschichte.
Ganz lange mehr.
Das hat richtig Flups gemacht. Und das war so ein Augenöffner-Moment, wo ich wirklich dann wusste, alles klar, dafür hockst du dich jetzt hin, lernst du, machst du, tust du und das willst du. Habe ich tatsächlich auch nie bereut. Ich stehe genauso gerne auf wie du. Bin dankbar dafür, dass ich das machen darf.
Genau, es ist ein Geschenk. Ne? Es ist ein Geschenk. Also wie häufig höre ich das auch von Patienten, ja, jetzt muss ich mal das versuchen oder so, wo ich denke, meine Güte, was habe ich es gut, dass ich jetzt mit Anfang 50 nicht nochmal das Pferd neu erfinden muss. Ja, also das ist wunderbar.
Humanmedizin, also mein Weg ist ja relativ stark verschult. Wir hatten damals sehr viel Frontalunterricht. Man macht wenig Praxis während der 6 Jahre und bis man dann so richtig an Patienten rankommt, mal abgesehen von diesen Formulaturen, diesen mehrwöchigen Praktikas, die man mal in einzelnen Abteilungen machen kann, hat man ja wenig direkten Kontakt und Zugriff auf einen echten Patienten. Wie ist das im zahnmedizinischen Studium?
Also glaub mir, du hast ein freies Studium hinter dir. Zahnmedizin ist verschult zum Quadrat. Das hat eher was von militärischer Grundausbildung. Das ging knallhart gleich im ersten Semester zur Sache. Da gibt es so einen ganz fiesen Kurs, der heißt Zahntechnische Propädeutik. Und das ist so, da wird man in die ersten Grundlagen der Zahntechnik eingeweiht. Und das ist für viele ein guter Check, ob sie 2 linke oder 2 rechte Hände haben oder irgendwas dazwischen. Und da wurde damals auch bei uns richtig groß aussortiert, das muss man sagen. Also man durfte dort eine 4 haben, keine 5. Und ich glaube, es gab 4 oder 5 Benotungen und nach 2 Wochen, man musste Zähne schnitzen, gab es die erste Benotung und zack, waren die ersten 6 weg. Ne? Wir waren damals mit 72 oder so gestartet. Wow. Ne? Und dann konnten die den Kurs nochmal wiederholen, Semester später. Und viele haben dann aber auch aufgehört. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt da durchgefallen sind. Ein Drittel ist gut durch den Kurs durchgefallen.
Ordentliche Quote.
Ja. Aber vernünftig finde ich besser. Damals war es ja auch in Jura so, dass die erstmal 10 Semester studiert hatten, bevor die dann die erste ernsthafte Prüfung hatten und dann es nicht geschafft haben. Ja. So. Und dann zeigte sich, 10 Semester leider umsonst studiert. Und das war in der Zahnmedizin schon so, dass das gleich am Anfang klar war. Man konnte sagen, wer das Physikum bestanden hat, der wurde dann auch irgendwann Zahnarzt.
Ja. Ja. Aber während des Studiums nachher später, da kommt ihr auch schon richtig an Patienten ran.
Ja, also im Studium kommen wir direkt an Patienten ran. Das geht es nach dem Physikum eben im klinischen Teil ist das erste Semester dann, also das sechste Semester in der Zahnmedizin. Ich weiß gar nicht, wie das heute organisiert ist. Die machen das ja mittlerweile so ein bisschen anders. Aber zu unseren Zeiten, sechstes Semester waren am Phantom und siebtes Semester war dann auch schon am Patienten. Dann ging das los, erste Befunde nehmen, ersten Lokalanästhesien setzen, Füllungen machen, so Zahnstein entfernen, solche Sachen. Und im achten Semester ging es dann gleich weiter in der Prothetik. Da hat man die ersten Kronen präpariert und Prothesen gemacht. Neuntes Semester auch nochmal die etwas komplexere Prothetik. Und im zehnten Semester dann noch ein paar Inlays, Teilkronen und sowas wiederum in der konservierenden Zahnheilkunde. Und auch im Staatsexamen hast du 2 Wochen in der zahnärztlichen Prothetik, also für Kronen und Brücken, musstest du praktisch dort eine Arbeit oder 2 Arbeiten machen, eine Brücke und eine Prothese. Und in der konservierenden Zahnheilkunde war es, glaube ich, 1 Woche. Und selbst in der Kieferorthopädie hattest du so 2-3 Tage so eine Bastelei, da musste man so ein einfaches Gerät irgendwie bauen. Gut, das lag mir irgendwie nie so richtig, Kieferorthopädie, leider, muss ich sagen.
Man muss nicht alles können, der Grimmann. Aber was ich mich schon immer gefragt habe, was bringt einen Patienten dazu, sich in junge studentische Hände zu begeben an der Uniklinik?
Ja, also man könnte jetzt sagen, Mensch, das ist doch was Idealistisches, ne? Da tue ich der Menschheit was Gutes, indem ich den mich als Kanonenfutter ausliefere. Dem ist tatsächlich nicht so. Ne? Also es hat einen finanziellen Hintergrund, muss man einfach sagen. Zahnheilkunde ist teuer geworden. Hohe Zuzahlungen für die Patienten. Und das gepaart mit einem gewissen Sicherheitsaspekt. Manche haben ja das Bedürfnis, sie denken, Mensch, eine zweite oder dritte Meinung wäre ja gar nicht schlecht. Also wo, wenn ich in so einem studentischen Kurs, hat man diese zweite oder dritte Meinung? Mhm. Da guckt der Assistent mit drauf, da guckt der Oberarzt mit drauf, vielleicht sogar der Chefarzt nochmal mit drauf. Also es ist, sagen wir so, das Leistungsniveau ist schon sehr gut. Mhm. Man kann eigentlich nicht groben Mist bauen als Student dort. Mhm. Klar, es gibt talentiertere und weniger talentierte, ne, natürlich, aber es ist halt alles unter Kontrolle. Also die sind da nicht ganz alleine und verzapfen da irgendwas. Das funktioniert wirklich schon sehr gut, muss ich sagen. Und das ist ja der Anreiz.
Und wenn ihr dann fertig seid mit dem Studium, dann seid ihr auch fertige Zahnärzte und dürft.
Ja, ganz anders als bei euch. Ne? Wir sind dann tatsächlich gleich voll approbiert.
Ja.
Und als voll approbierter Zahnarzt kannst du dich in Deutschland jedenfalls privat niederlassen. Ne? Mhm. Für die Kassenzulassung musst du dann noch 2 Jahre eine Assistenzzeit machen bei einem anderen Kassenzahnarzt. Mhm. Und dann kriegst du auch deine kassenzahnärztliche Zulassung.
Ja.
Und dann kannst du mit den Krankenkassen abrechnen. Tatsächlich ist es so, dass die allerwenigsten sich direkt niederlassen. Das wäre auch wirklich bescheuert. Ne? Also du gehst ja erstmal los und sagst, normal, so, ja. Das finde ich spannend, das interessiert mich. Ich gehe mal zum Endodontologen oder ich gehe in die Oralchirurgie oder whatever. Ne? Bei mir hat sich das damals so gefügt, ich wollte eigentlich nach München oder Berlin, hatte dort auch schon erste Vorstellungsgespräche gehabt und dann kriegte ich einen Anruf von meinem alten Oberarzt Christian Fenske und der hat gesagt, Mensch, Herr Dassela, haben Sie nicht mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Und da war ich platt und habe ich gleich gesagt, brauche ich gar nicht lange überlegen, ich komme gleich mal vorbei. Und dann hatten wir auch da gleich ein nettes Gespräch und dann verschwand er mit meinen Unterlagen bei meinem folgenden Chef dann, bei Professor Hüde. Und das dauerte 3 Minuten, dann kam der raus und sagte, Junge, ich habe gehört, du willst bei uns anfangen. Hat mir auf die Schulter gehauen und das war das ganze Einstellungsgespräch. Das ich dann in der Prothetik dann gestartet. Und das war ganz toll eigentlich, muss ich sagen. Das war für mich ein sehr, sehr toller Start ins Berufsleben, weil ich nicht den Zeitdruck sofort im Nacken hatte. Mhm. Also du konntest ein bisschen was ausprobieren, du konntest dir Zeit nehmen und konntest Dinge auch ein zweites Mal machen, wenn sie beim ersten Mal nicht gut genug waren. Und das ist eigentlich so, wie man sich so einen Start wünscht, ne, muss ich wirklich sagen. Und wir waren damals eine tolle Gemeinschaft, 20 angestellte Zahnärzte in der Abteilung, hatten einen tollen Chef, der viel mitgemacht hat, einen breiten Rücken hatte und uns sehr gefördert hat, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und das war wirklich großartig zum Starten.
Ja, besser kann es ja gar nicht sein, ne? Ja. Wir sind ja hier heute bei den Körperarchitekten. Ästhetik ist unser Thema und jeder weiß, gute Zähne sind echt ein absolut essentieller Teil. Ich glaube, mir ist das wahrscheinlich so richtig, richtig, richtig bewusst geworden, als ich das erste Mal extrem schön im Fernsehen gesehen habe. Und da suchen sie natürlich auch ganz spezielle Kandidaten raus oder bewerben sich. Und neben körperlichen Hautmantelproblemen, um die ich mich dann kümmern könnte in meinem Fach, war es bemerkenswert, dass eigentlich jeder auch so ausgesucht wurde, dass der Zahnstatus mehr als renovierungsbedürftig gewesen ist. Und das Vorher-Nachher zwischen einem schlechten Zahnstatus, Zähne schief, fehlen, farblich abgebrochen, also einfach nicht gut im Schuss und richtig guten Zähnen, finde ich wahrscheinlich noch viel frappierender als fast alles, was ich irgendwie machen kann, weil ganz viel in meinem Metier ist natürlich bedeckt. Da hat man dann zu Hause Spaß dran, dass man sich besser fühlt. Aber das ist ja immer bei jedem Gespräch offensichtlich. Ne? Wenn die Zähne nicht gut sind, dann Corona ist vorbei, man trägt ja nicht mehr Maske. Ne? Insofern essentieller Punkt. Weiße Zahnheilkunde ist da ja so das Ding. Was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist, wie heißt der, Dr. Smile, Mr. Smile, Fernsehwerbung, war auch eine ganze Zeit lang. Mhm. Diese Invisible Zahnschienen früher, ich war noch beim Kieferorthopäden, habe diese Brackets draufgeschraubt bekommen und jetzt soll das alles mit so einer kleinen Plastikschiene gehen, die man alle paar Wochen ändert. Mhm. Macht ihr sowas?
Ja, machen wir.
Was macht ihr?
Also, das ist ein Tool. Ne? Ich muss sagen, wenn man über ästhetische Zahnheilkunde spricht, dann, ja, was ist das für dich eigentlich? Was würdest du jetzt so als Nicht-Zahnarzt, aber als Ästhetiker, als plastischer Chirurg, was würdest du darunter verstehen?
Ich nehme darunter Zähne aufhellen, also bleachen, farblich angleichen. Ich würde Kronen nehmen, Veneers nehmen, weiß nicht, was es da sonst noch gibt, und so eine Zahnumstellung.
Okay, das sind tatsächlich alles Punkte und die sollten ästhetisch auch ablaufen. Das Ergebnis sollte ästhetisch sein. Aber das ist eigentlich nicht die Zahnästhetik. Das ist, das sind einfach nur, das ist unser Handwerkszeug. Und der Punkt in der täglichen Praxis ist, da kommt ein Patient und sagt, ja, also ich habe mich da jetzt sehr lange nicht drum gekümmert. Bei mir ist so ein bisschen was im Argen. Und ich würde das ganz gerne mal alles reparieren lassen. Und dann gilt es herauszufinden, was ist ihm wichtig. Die Funktion, steht die ganz vorne? Und meistens sagen die es auch ganz schnell. Und mir ist wichtig, ich möchte vor allem ein strahlendes Lächeln wieder haben. Und nicht schämen müssen für mein Lächeln und die Lippen unten lassen. Und dann muss man sagen, ja, also der wird sicherlich geholfen werden können. Und dann müssen wir erstmal uns das Ganze angucken. Und dann tut sich so ein Blumenstrauß auf an Zahnheilkunde, was alles notwendig ist, um überhaupt da erstmal die Basis reinzukriegen. Und die ästhetische Zahnheilkunde ist letzten Endes natürlich das Lächeln. Und das folgt bestimmten Regeln. Das ist nicht zufällig so. Also das, was wir als schönes Lächeln empfinden, da steckt was hinter. Zum Beispiel, dass die Oberkieferfront, das ist ja eigentlich das Hauptding des Lächelns, das, was wir wahrnehmen, die oberen Frontzähne, dass die einer bestimmten Ästhetik, in bestimmten Spielregeln folgen. Die sollten von der Schneidekantenlänge, von der Schneidekantenform her, der Unterlippe folgen, wenn man den Mund so etwas öffnet. Das krasse Gegenteil bin Knirscher. Wenn ich jetzt nicht lächeln mal, siehst du eher so einen gegenläufigen Bogen. Ne? Also wenn man bei mir jetzt die ästhetische Zahnheilkunde laufen lassen wollte, dann bräuchte ich Veneers im Oberkiefer, um die Zähne länger zu machen. Und ja, dann kann man natürlich auch mit der Farbe spielen und so weiter. Dann muss man aber gucken, wie ist der Rest. Und ne, das ist dann noch das nächste Ding. Das sind alles Sachen, dann hat der vielleicht schon, lassen wir ihn mal 50 Jahre alt sein, viel hinter sich. Der hat hier ein paar Füllungen, da ein paar Kronen. Im Laufe der Zeit ist vielleicht auch Knirscher wie ich. Das heißt, der hat Höhe verloren. Und dann muss man auch diese Höhe wieder aufbauen, dass du überhaupt die Länge der Zähne hinkriegst. Was sonst passiert ist, kannst du dir vorstellen, wenn so ein Frontzahn beknirscht wird, wie bei mir, immer kürzer wird, dann verschwindet so ein bisschen das Höhen-Breiten-Verhältnis.
Ja.
Und das folgt auch wiederum bestimmten Regeln. Und auch, wie das zu den Nachbarzähnen ist. Wir reden vom goldenen Schnitt in der horizontalen. Das bestimmt so ein bisschen die Breite der mittleren Schneidezähne, der seitlichen Schneidezähne, der Eckzähne. Es wird immer weniger sozusagen von dem, was man sieht. Und auf der anderen Seite die Länge der Zähne. Auch das folgt so ein bisschen einem System. Da gibt es also klare Regeln und das sieht man dann hinterher auch. Dann denkt man so, wow, was für ein Unterschied. Vorher waren das vielleicht eher 16:9 Fernseher, die er da hatte. Und jetzt sind das die Zähne, die wir uns vorstellen. Dann guckt man sich den Typ an. Es muss natürlich ins Gesicht passen, das muss zu den Menschen passen. Es gibt pyknische Menschen, es gibt Leptosomen, es gibt die athletischen. Die Zähne sind auch entsprechend. Also ich kann einem Pykniker nicht die Zähne eines Leptosomen einbauen. Das wird furchtbar aussehen, ne? Wenn die zu schmal, zu dünn sind. Das passt nicht. Auch das folgt wieder einem gewissen Spielregeln. Und so zieht sich das durch. Das ist eigentlich die Zahnästhetik. Mhm. Du hast von weißer Ästhetik gesprochen, genauso wichtig ist die rote Ästhetik bei uns, also das Zahnfleisch. Mhm. Im einfachsten Falle, es muss natürlich gesund sein, sonst blutet es, sonst sieht es dunkelrot aus oder livide. Und da müssen also hygienische Verhältnisse sein. Deswegen kommen unsere Patienten auch als allererstes mal in die Prophylaxe. Mhm. Da wird das alles gereinigt, da wird gecheckt, liegen Parodontopathien vor, ist da also das Zahnfleisch erkrankt. Wenn das nicht stimmt, du kannst auf so einem entzündeten Zahnfleisch keine weiße Ästhetik bauen. Mhm. Das wird die rote Ästhetik versauen, auf jeden Fall. Und das gehört auf jeden Fall mit in dieses Paket. Aber ich habe schon gemerkt, es geht ja natürlich um die Tools. Ne? Und da kann man mal ganz klar so sagen, das ist als erstes ist die Zahnreinigung. Dann kann man über Bleaching nachdenken, das Zahn aufhellen. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, das Bleaching, weil sich da auch zukünftig was tun wird. Also wir bleachen viel, weil das Mode ist natürlich auch, weiße Zähne zu haben und Patienten dann auch immer wieder kommen, alle paar Jahre das nochmal machen lassen. Und wir machen bei uns das sogenannte In-Office-Bleaching. Mhm. Die sind also für 2 Stunden bei uns, haben idealerweise vorher eine Zahnreinigung bekommen, dass man eben auch den sauberen Zahn bleicht und nicht das, was da drauf liegt. Und dann kann man über Wasserstoffperoxid, funktioniert das, in der Tiefe des Zahnschmelzes Farbstoffe oxidieren, die da rausholen. Und das Ergebnis ist dann eben die Zahnaufhellung. Ne? Das ist das Ergebnis des Bleachings. Und
macht das den Zahnschmelz kaputt?
Nein. Aha. Das macht den Zahnschmelz nicht kaputt. Das hat man früher vermutet. Also als ich noch Student war, da ging das los mit dem Bleachen. Und die alten Hochschulprofessoren, die haben gesagt, das Teufelswerkzeug, ja, das ist auf jeden Fall, macht das die Zähne kaputt.
Genau.
Und dann wurde ganz viel Wissenschaft betrieben, weil man natürlich gerne das nachgewiesen hätte, ne, dass sie recht haben da, die Professoren. Und das konnte man nicht nachweisen. Ne? Also das ist definitiv nicht schädlich für den Zahn, es ändert nicht strukturell. Man kann zu häufig bleichen, ja, keine Frage. Man kann Unfug damit treiben, wenn das nicht gut gemacht ist. Das Zahnfleisch muss zum Beispiel abgedeckt werden. Das ist relativ mühselig dabei. Wenn man das schlecht macht und das Bleichmittel ans Zahnfleisch kommt, dann hast du eben entsprechende Verätzungen auch am Zahnfleisch. Ne? Das willst du nicht haben. Wir arbeiten mit UV-Lampen, mit UV-Licht. Das wird warm. Wenn du das nicht richtig machst, klar, kannst du Verbrennung an der Lippe kriegen. Ne? So, natürlich, selbstverständlich, muss ich dir nicht sagen. Wenn du mit dem Skalpell nicht richtig hantierst, dann passiert auch was. Ne? Wir haben aber in der EU alles gut geregelt und manches ist auch überregelt. Jetzt wollen wir gar nicht irgendwie in den EU-Schalter gehen, aber es wird in wenigen Jahren dieses In-Office-Bleaching nicht mehr geben, weil die 30-prozentigen, 32-prozentigen Wasserstoffperoxidlösungen, die wir dafür brauchen, die wird's nicht mehr, die verschwinden vom Markt, die dürfen nicht mehr produziert werden, weil das ist eben kosmetischer Bereich, nicht medizinischer Bereich, obwohl es in der Zahnarztpraxis ist, geht deswegen unter anderem, läuft unter anderem Gesetzen in Europa. Die Hersteller dürfen das nicht mehr produzieren. Alte Bestände dürfen noch aufgebraucht werden. Mhm. Und deswegen kriegen wir das Material auch noch und können das noch machen. Aber das läuft aus. Ne? Das aber muss man einfach so sagen.
Wann ist der Cut?
Tja, man sagt 28 spätestens. 28. Ja. Also in der Herstellung ist jetzt schon Cut. Und das wird halt irgendwann auslaufen.
Was macht man dann?
Tja.
Spannend. Die Bleaching-Streifen von DM.
Genau, das kann man machen. Home Bleaching. Ne? Es wird erstmal in Richtung Home Bleaching gehen. Das funktioniert mit niedrigeren Konzentrationen. Bis 6% ist dann noch erlaubt. Mhm. Und das kann man machen. Man muss dafür Schienen anfertigen. Mhm. Gibt es entweder vorfabrizierte, die passen nicht ganz so gut, oder eben richtig angefertigte individuell. Das sind einfach so Tiefziehschienen, durchsichtig, ja. So ein bisschen wie eine Knirscherschiene, nur dünner, ne? Medikamententrägerschienen nennen wir das. Und dann können die Patienten eben zu Hause damit bleichen. Funktioniert nicht so gut, nicht so effektiv, muss ich einfach ganz klar sagen. Ich hoffe darauf, dass es Alternativen geben wird. Ob da irgendwas in der Pipeline ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Bleaching wegen einer europäischen gesetzlichen Regelung verschwindet. Das ist wirklich crazy.
Klingt total wahnsinnig.
Ja, klingt wahnsinnig.
Ist der Zahn hinterher empfindlicher, wenn er von euch noch in-office gebleached wurde?
Also zwei Sachen ist so. Das eine ist, er trocknet dabei aus. Und er braucht auch 24 Stunden, um die Feuchtigkeit wieder aufzunehmen. Und dieses Austrocknen bringt es mit sich, dass er unter Umständen etwas empfindlich ist. Sowohl gegenüber heiß-kalt, als auch, ich habe das selber natürlich auch schon 2-3 Mal gemacht bei mir, dieses In-Office-Bleaching. Es ist wie so Sterne sehen, wie so Blitze. Blitze, die so in den ganz, ganz kurz Sekundenbruchteil in den Zahn einschlagen. Und das hat zur Folge, dass du denkst, das kann man ja nicht einordnen, das ist ja wirklich unangenehm. Die Ibuprofen kann ich da nur empfehlen. Das ist auch überhaupt nicht bei jedem der Fall und das ist nach wenigen Stunden auch vorbei. Ne? Okay. Aber das ist so eine der Nebenwirkungen. Die zweite Nebenwirkung ist halt, dass sie sehr farbaufnahmefähig sind danach. Also du darfst danach keinen Kaffee trinken, du darfst danach keinen Rotwein trinken, du darfst danach keinen Lakritz essen. Alles, was farbintensiv ist, rote Beete oder so. Das ist klar, ne? Werden wir auch dir dann sagen, wenn du bei uns bist und das machen lässt. Das sind so die Spielregeln und das darfst du auch eine ganze Weile nicht. Ne? Da reden wir über 10, 14 Tage.
Himmel.
Ja.
14 Tage kein Kaffee?
Ja. Und das ist das Nächste. Wenn ich einen Patienten habe und weiß, der trinkt einen Liter Kaffee am Tag. Und er sagt, das ist wirklich für mich, sonst funktioniere ich nicht. Und er möchte strahlend weiße Zähne haben. Dann sagt er, ja, mit dem Bleichen, das ist nicht der Weg. Das wird nicht klappen. Ne? Da muss man erstmal die Gewohnheiten ändern oder es akzeptieren, dass die Zähne dann die Farbe haben, die dann zum Liter Kaffee am Tag passen.
Oh nee, bitte nicht. Aber nach 14 Tagen ist das wieder möglich, dann ist die Oberfläche so zu, nicht mehr aufnahmefähig.
Es bleibt, also ja, das ist so. Und trotzdem dunkelt das natürlich nach. Ne? Also nach 1, 2, 3 Jahren wird es wieder dunkler sein.
Das ist klar.
Ja,
das ist auf jeden Kann man dann vielleicht mit dem entsprechenden Bleichzahnpasta dagegen putzen für den Effekt, oder?
Genau, was gibt es für Zahnpasten da auf dem Bereich? So ein bisschen in die Mode ist zum Beispiel gekommen Aktivkohle-Zahnpasten.
Genau,
gibt's auch so ein Kuraprox zum Beispiel. Ja. Darf man Namen hier nennen im Podcast?
Wir machen das einfach.
Ja, alles klar. Kuraprox ist eine super Firma, eine Schweizer Firma, die erwähne ich sehr gerne, weil die tolle Produkte hat.
Ich habe eine Zahnbürste von denen, die elektrisch.
Ja, die habe ich auch. Die ist Bombe. Mega, oder? Ja,
ist total gut.
Wirklich. Seit wann hast du die?
Ich habe die seit, ich würde sagen, so 1,5 Jahren. Empfehlung von meiner Cousine, die Zahnärztin ist tatsächlich.
Also eine sehr gute Empfehlung. Ja. Das ist so ein Produkt, da fällt man normalerweise nicht drüber.
Nee, genau.
Und ich habe die vor einem Jahr ausprobiert, weil eine Helferin die bestellt hatte. Und das ist ja unfassbar unfassbar gut. Ich hatte vorher auch schon Schallzahnbürsten, aber das ist wirklich der Hammer.
Ja, stimmt. Also, das merkt man im Kleinen.
Ja. Herzlichen Glückwunsch an die Schweiz. Ja.
Das stimmt. Also das ging. Und mit so Kohle, Aktivkohlezahnpasta.
Ja, ach so, das genau. Ja, das kann ich auch nicht wirklich so empfehlen, weil die sind abrasiv. Ja. Und alles, was abrasiv ist, das macht natürlich die Zähne schön sauber. Ja. Aber es macht auch die Zähne schön kaputt. Ist ja klar. Ja. Ne? Es ist Hartsubstanz und wenn ich da mal rüberschrubbe, mit groben Schleifkörpern, ist nicht gut. Ne? Definitiv.
Gibt es eine Alternative?
Also eine Schallzahnbürste ist eine super Alternative erstmal an sich. So. Und das nächste sind wir wirklich in dem Sektor Farbstoffe ausmachen und meiden. Muss man sagen.
Keinen Kaffee trinken.
Ja.
Oder wenig. Aber das ist ja hier ein frustrales Erlebnis heute bei dem Podcast.
Nein, aber gut, also das, was Kaffee anrichtet, ja, zum Beispiel. Nicht? Das ist ja, das meiste ist oberflächlich. Das kriegst du ja auch gut selber mit der Zahnbürste oder spätestens bei der professionellen Zahnreinigung wieder weg. Auch jeder, der mit seiner Zahnfarbe unzufrieden ist und schon länger nicht bei der Zahnreinigung war, würde ich erstmal empfehlen, lass das mal reinigen. So. Und dann ist schon ganz häufig der Fall, dass die einen Spiegel in die Hand nehmen und sagen, ja wow, das ist ja toll, ja, ja super, das reicht mir schon. So.
Alles klar. Wann kommt Krone oder Vinier zum Einsatz?
Ja.
Also ich erinnere eine Bekannte von mir, die kam aus Russland und war bei einem Kollegen von dir hier in Hamburg und wollte auch das strahlende Lächeln. Und der hat das in 6-8-stündigen Sitzungen den kompletten Oberkiefer und Unterkiefer gemacht an so einem Wochenende. Das muss die Hölle gewesen sein. Ich wäre, glaube ich, durchgedreht als Patientin. Aber richtig tough und die ist, ich sag mal, mit einem strahlenden Lächeln irgendwie nach Hause. Mhm. Das geht ja nur, wenn du da Schalen draufsetzt dann nachher, ne?
Zum Beispiel, das kommt drauf an, ne? Schalen oder eben auch tatsächlich Kronen. Ne? Ja. Also da gibt es sicherlich viele Verbrechen, die man begehen kann. Ich bin so ein bisschen zurückhaltend, was solche Aktionen anbelangt. Ne? Wie ich eingangs schon sagte, man muss erstmal die Grundlagen, die Medizin muss stimmen. Ja. Ne? Wie sind die Unterbauten? Was ist mit den Wurzeln los? Sind da alte, insuffiziente Wurzelfüllungen? Was gibt es für Baustellen, die erstmal vorab geklärt werden müssen? Das Letzte, das Allerletzte, wenn alles andere stimmt, dann kann man in diese restaurative Phase gehen, indem man dann die Zähne versorgt mit Veneers, mit Teilkronen, mit Kronen. So minimalinvasiv wie möglich. Ja, vielleicht reden wir da mal über Veneers. Also Veneers sind Keramikschalen, die man äußerlich aufklebt. Und jetzt gibt es zwei Arten. Non-Prep und Prep-Veneers. Mhm. Das heißt, Non-Prep klebe ich auf den Zahn, so wie der Zahn ist. Und das ist auch schon der Haken an der Sache. Das trägt natürlich auf. Klar. Der Vorteil ist, ich muss dem Zahn nichts antun. Wir haben keinen Zahnhartsubstanzverlust. Wir tun ihm nichts an, wir kleben nur was drauf. Jetzt soll das ästhetisch aussehen. Es gibt Situationen, wo das gut geht. Gebe ich zu. Das hängt mit der Zahnstellung zusammen. Wenn die Zähne sowieso so ein bisschen, wenn ich so einen Zahn habe, den Einzelzahn, der ein bisschen eingefallen ist nach hinten, dann ist da natürlich Platz, dann kann ich das ganz gut machen. Normalerweise. Nein.
Funktioniert
eben. Nice try, gute Idee. Habe ich eher schlechte Erfahrungen mitgemacht. Was wir also machen, wir tragen etwas Zahnhartsubstanz äußerlich ab vom Zahnschmelz, so dass wir ein bisschen Schichtstärke haben. 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm. Das ist so der Bereich, über den wir da reden. Und dann haben wir eigentlich den Platz, den wir brauchen, damit das hinterher auch vernünftig aussieht. Man kann darüber die Form, die Farbe ändern. Beides ist elementar für die Ästhetik. Wir können dann also den Zahn in diese richtigen Proportionen bringen, die wir als hübsch empfinden. Und damit schafft man eben auch das strahlende Lächeln. Nun ist es so, dass Zähne aber unter Umständen eine Vorgeschichte haben. Die haben schon Füllungen, große Füllungen. Und dann klappt das vielleicht mit diesem Draufkleben der Veneers nicht mehr so richtig, weil die Zahnsubstanz an sich schon großen Defekt hat. Und dann geht der Sprung hin, zur Krone oder irgendwas kurz davor. Also Teilkrone, Dreiviertelkrone, Siebenachtelkrone, irgendwie sowas. Mhm. Das muss man dann sehen. Wir wollen so defektorientiert wie möglich arbeiten, wenig gesunde Zahnsubstanz opfern. Aber irgendwo sind Grenzen und dann muss man irgendwann den Sprung gehen und sagen, okay, das ist jetzt ein Fall für eine Krone. Das klappt nicht mehr mit weniger. Mhm. Einfach, weil es nicht hält, weil die restliche Zahnsubstanz dann irgendwann wegbricht, das, was noch da ist. Und dann würde ich dann eher auf Nummer sicher gehen. So. Und dann fehlen Zähne vielleicht. Irgendwo ist mal seitlich einer da verloren gegangen,
ja,
oder in der Front. Oft in Kombination mit einer Wurzelbehandlung, die versucht wurde und nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, oder durch ein Trauma, was auch immer da in der Vorgeschichte los war. Dann kann man natürlich so eine Lücke ersetzen durch eine Brücke, der Klassiker. Mhm. Wenn man das ästhetisch richtig gut macht, ist es nicht trivial, auch wenn man das schon vor 100 Jahren gemacht hat. Weil man dann auch die rote Ästhetik mit ins Boot holen muss. Also das, eine Brücke sieht nur dann gut aus, wenn auch das Zahnfleisch so aussieht, als wenn dieser künstliche Zahn, dieses Brückenglied, wirklich aus dem Zahnfleisch rauskommt.
Ja.
Das kann man heutzutage chirurgisch, oralchirurgisch so tunen, dass das der Fall ist. Aber das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht trivial. Alle reden immer über Implantate und das ist sicherlich heute auch der meistgegangene Weg. Es gibt manchmal Fälle, da geht es einfach nicht. Und dann muss man auch den Job richtig gut machen und dann braucht man eben auch die rote Ästhetik und eine gute Oralchirurgie mit am Start.
Ich glaube, besonders schwierig sind Implantate im Oberkiefer, oder? Weil der einfach von der Knochensubstanz her wesentlich weniger Futter hat?
Das kann man gar nicht so sagen. Also es gibt dankbarere Stellen und weniger dankbare Stellen, aber das Knochenmanagement, die Augmentation, ist heutzutage so gut von den Techniken her, es ist so ausgereift, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Du kannst überall eigentlich, also streiche überall, das kannst du natürlich nicht. Es gibt gewisse Ausschlusskriterien, ja, aber ganz, ganz häufig kannst du an den unmöglichsten Stellen gut mit Implantaten arbeiten, weil du gut Knochen aufbauen kannst heutzutage, ne? Aber das ist ein ganz schöner Angang. Also es ist nicht so, nehmen wir mal an, dir fehlt jetzt ein Frontzahn. So. Den hat er, weiß ich nicht, was machst du für Sport eigentlich, Timo? Haben wir uns da schon mal drüber unterhalten?
Fitnessstudio.
Fitnessstudio, ach so, ja, okay. Da kannst du ja höchstens irgendwie vom Gerät fallen oder vom Laufband stürzen.
Ja, mittlerweile, ja, früher viel Kampfsport gemacht.
Ah ja, gut, das ist ja der Klassiker, ne? Dann ohne Mundschutz und dann geht kommt so ein Schlag auf so einen Frontzahn und dann geht das Theater los. Irgendwann ist er dann halt weg, weil der Zahnarzt ihn ziehen musste. So, dann wird er sicherlich erstmal immer provisorisch versorgt und jetzt wollen wir das mit einem Implantat, diesen fehlenden Zahn, die fehlende Zahnwurzel, das Ganze wieder ersetzen. Dann fehlt fast immer Knochen. Und zwar nach außen, nach Vestibulär zur Lippe hin. Und der muss in irgendeiner Form aufgebaut werden. Und das funktioniert heute wirklich sehr, sehr gut. Das nächste.
Was nimmt man da? Ich muss kurz einhaken. Also Knochenaufbau in der plastischen Chirurgie macht man mit Spongiosa, also Geflechtknochen von uns selber. Ein bisschen Beckenkamm öffnen, Knochensubstanz rausholen oder aus der Speiche. Im handgelenksnahen Bereich, da haben wir auch Geflechtknochen, den können wir rauslöffeln und dann reintransplantieren in den Kiefer. Ist das offen oder habt ihr irgendwie was fertig aus der Dose?
Also die unterschiedlichsten Dinge. Tatsächlich ist es so, ich bin der Prothetiker, ich bin weniger der Chirurg. Mhm. Ich implantiere selber da, wo Knochen ist. Und da, wo kein Knochen ist, geht der Patient zu meinem Freund Fritz Preuße und der benutzt unterschiedliche Knochenersatzmaterialien. Vom Schwein, von der menschlichen Leiche, mineralisch, was dann für die entsprechende Situation das Bestmögliche ist. Dann, wie heißt das? PRF.
Ja, genau,
richtig. Ne? Spielt da eine Rolle, das benutzen wir immer mehr in der Zahnheilkunde. Ist für die Zahnärzte erstmal eine große Herausforderung, ans Blut zu kommen, wenn man das machen möchte.
Ja. Zugang legen.
Das ist für dich lächerlich, aber wenn du das nie gemacht hast, das ist ganz egal. Da kannst du ein Kioskbesitzer sein oder Zahnarzt, die kommen beide gleich schlecht dran an das Blut.
Das wusste ich.
Ja, tatsächlich, naja. Und mit diesen Materialien, mit den entsprechenden Techniken heutzutage, klappt das super, aber es braucht Zeit. Wenn man das gut macht, verantwortungsvoll macht, dann sind das Einheilungsphasen von Knochen, 4, 5, 6 Monate. Dann kommt das Implantat dort rein, Einheilungsphasen von gut 3 Monaten.
Naja,
und dann komme ich nochmal, brauche nochmal 4 Wochen vielleicht, um dann da den Zahn entsprechend auf das Implantat zu setzen. Ja. So, das ist also schnell, bist du beim Jahr dabei, ne? Von vorne bis hinten Zahn ziehen, bis es dann wieder abgeschlossen ist, das Thema. Und da streiken manche Patienten, kann ich auch verstehen. Ja. Und dann wird geguckt, was ist vielleicht ein schnellerer Weg. Der schnellere Weg geht immer zu Lasten der Langlebigkeit der ganzen Geschichte. Mhm. Das verdrängen viele. Viele reden da auch nicht drüber. Ich bin einfach so im UKE groß geworden, dass ich versuche, den immer zu der medizinisch bestmöglichen Lösung zu bringen. Und das ist natürlich die langlebigere Variante. Und das ist in dem Bereich immer die Variante, die am längsten dauert, leider.
Wie lange hält ein Implantat? Also künstliche Hüfte hält ja auch nicht ewig. Ne? 10, 15 Jahre, dann ist die meistens durch, einfach weil sich das Metall gelockert hat. Der Knochen baut sich um. 7 Jahre braucht das menschliche Skelett, um jede Knochenzelle einmal im Mittel zu erneuern. Also was passiert nach 7 Jahren mit meinen Implantaten im Kiefer?
Nix. Nach 10 Jahren haben wir Verlustraten. Ja, je nach Studie. Es gibt ja nicht viele, die über so eine lange Zeit laufen. Da liegst du so ungefähr bei 5%.
Oh, das ist so echt.
Also nach 10 Jahren sind 95% noch drin. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert, wenn die Basis stimmt, wenn das gut gemacht ist. State of the art. Und wenn die Hygiene stimmt, die Nachsorge stimmt. Du kriegst jedes Implantat auch in kurzer Zeit Schrott, wenn du keine Zahnzwischenraumhygiene betreibst, wenn du Diabetiker bist und dich nicht einstellen lässt. Also gibt es einige Risiken, die man vorher einfach besprechen muss. Ne? Es ist ein sehr erfolgreiches Konzept. Es gibt nichts, was erfolgreicher wäre. Mhm. Kann ich mal sagen. Also wenn ich jetzt eine Brücke stattdessen machen würde, wie viel von den Brücken sind nach 10 Jahren noch da? 80%, 20% Verlust also. Ne? Das Vierfache von dem, wie beim Implantat. Ja. Spricht absolut dafür. Ne? Ich würde das immer versuchen, auf dem Wege zu lösen.
Ja.
Ist der nachhaltigere Weg.
Total spannend. Woraus sind die Implantate? Ist das Titan?
Ja, ist Titan. Ja, ist Titan. Dann kam so ein Hype ums Zirkon auf, also dass man Keramikimplantate verwendet.
Genau,
das ist dann Bio, das ist dann, da hat man kein Metall im Körper und so weiter. Es ist aus meiner Wahrnehmung heraus eine Schnapsidee, verschwindet auch immer mehr, weil es viel schlechtere Langzeitergebnisse gibt damit. Und da bleibe ich wieder beim Goldstandard. Das ist beim Implantat einfach das Titan.
Goldstandard ist das Stichwort. Ich habe mal als Schüler auf so eine Landjägerwurst gebissen. Und super gut, war ein bisschen hart, hat tierisch geknackt. Es war was Hartes, wo ich drauf bin. Es war ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Knochenstück war oder ein kleines Steinchen. Jedenfalls hat es geknackt. Ich habe mich dabei gedacht, so ein bisschen weiter geknuspert und dachte ich mir, das fühlt sich jetzt aber crunchy an bei mir im Mund. Hm. Das Zeug ausgespuckt, das war mein Backenzahn, den ich da selber platt gemalmt habe. Der war also irgendwie, ist geplatzt, hatte wohl irgendwo ein kleines Kariesloch gehabt. Dann, so, der Rest ist Geschichte, bin ich zum Zahnarzt gedackelt. Hat gesagt, machen wir eine Krone drauf. Verschiedene Optionen durchgespielt und ich habe mich damals, weil es eben ganz hinten ist, für eine Goldkrone entschieden. Die habe ich bis heute vollkommen problemfrei. Da ist niemals wieder jemand, ich habe das Ding seit 30 Jahren, da ist nie jemals wieder jemand dran gegangen. Und der meinte, das wäre so das Langlebigste.
Ist
das
so? Hat er recht.
Klingt jetzt erstmal gut für mich. Nehme ich aus heutiger Sicht, war es doch die richtige Wahl. Tatsächlich. Ist Keramik genauso langlebig?
Also, die alten Goldkronen, die waren schon super. Das Problem ist eben, viele wollen das gar nicht haben, dass man sieht, dass es manipuliert ist, nicht echt ist. Das zweite Problem ist, Goldtechnik setzt sehr gute Zahntechnik voraus in analoger Art und Weise. Wir sind heute immer mehr digital unterwegs. Ja. Und wir können heute eigentlich nicht mehr Gold verarbeiten in der Zahnheilkunde.
Gibt's
nicht. Wollen wir nicht, weil es nicht weiß ist. Und können wir nicht, weil wir gar nicht mehr die Techniker haben, die das machen können. Du brauchst heute eine Fräsmaschine, um Zirkonen zu schleifen, die Keramik, das Keramikgerüst oder auch Vollkronen eben, wie auch immer, aus anderen Feldspatkeramiken oder so. Und wenn du das in Gold machen wolltest, dann hast du dein Gipsmodell, dann musst du eine Wachsmodulation machen, dann muss die Wachsmodulation, muss eine Gussform daraus gemacht werden, dann musst du das Gold schmelzen, da reinschießen lassen, dann musst du das hinterher mühselig da wieder rausholen, auf das Gipsmodell aufarbeiten. Und bei all diesen werkstoffkundlichen Schritten, die damit ja auch verbunden sind, bei der Erstellung vom Gipsmodell, du hast also deinen Abdruck, führst da flüssiges Gips rein, das härtet aus und bei diesem Phasenwechsel hast du ein Volumenspiel. Mit jedem Werkstoff, den du einbringst, flüssiges Wachs, heißes flüssiges Wachs, erkaltet, wird fest, Volumenspiel und so weiter. Es zieht sich von vorne bis hinten durch, überall hast du dieses Volumenspiel und das bringt Ungenauigkeiten mit rein. Das ist die Idee der digitalen Zahnheilkunde, dass wir heutzutage im Mund scannen und von dem Punkt an dann nur noch es mit Nullen und Einsen zu tun haben und dementsprechend auch eine ganz andere Präzision da sein kann. Da bestimmt letztendlich die Maschine die Präzision. Wie gut die Maschine ist, die das ausfräst. Nicht mehr wie meine Daten waren. Ne? Mhm. Die sind einfach so, wie sie sind. Und die ziehe ich von vorne bis hinten durch. Und das ist die schlauere Zahnheilkunde, aber eben ohne Metall.
Okay. Und in Ordnung. Ich dachte immer genau andersrum, dass einen echten Abdruck zu nehmen viel präziser ist am Ende,
nein,
als da ein Foto zu machen, ein Scan zu machen.
Ja, nein, das ist nicht der Fall.
Das ist spannend. Ist Zahntechnik, habe ich mal irgendwo auch einen Beitrag gelesen, dass die Zahnärzte, die nehmen ihre Sachen da, wo man noch einen Abdruck genommen hat, schicken das nach Manila, kriegen dann die Krone für günstig zurück.
Mhm.
Wird sowas noch gemacht?
Kronen lohnt sich nicht mehr. Ne? Also wir können, ja, das doch, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Labor, was das noch macht. Ist so ein bisschen eigentlich Vergangenheit. Es gibt eine bestimmte Art von Prothese, so eine provisorische Prothese, womit man so einen fehlenden Zahn ersetzen kann. Das sind sogenannte Valplastprothesen. Das ist so ein Kunststoff, der ist so ein bisschen flexibel. Die werden häufig gerne in Fernost gefertigt. Dauert erstaunlich nur noch 2 Wochen. Früher waren das 4, 6 Wochen, die man da hat warten müssen. Man muss sich vorstellen, man schickt da tatsächlich also ein Gipsmodell einmal nach China und dann muss auch wieder zurück. Und das klappt inklusive der Fertigung dieses Stücks innerhalb von 2 Wochen. Also ist was man in dem Falle ganz gut machen kann, als das losging. Mal, lass mich mal überlegen. Das war so Mitte, Ende der 90er ging das los, dass man einen Zahnersatz in Fernost gefertigt hat, war das natürlich eine Katastrophe, weil die einen ganz anderen Qualitätsstandard hatten als ein deutscher Zahntechniker das irgendwie. Und das sah man denen auch an. Also die haben aufgeholt. Und durch die digitale Zahnheilkunde ist das natürlich auch, also ob die Fräsmaschine jetzt in China steht oder ob die in Stockholm steht oder ob die in Hamburg steht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ne? Und das ist auch schon der Grund, warum es eigentlich egal ist, wo die steht. Und deswegen würde ich sie halt in Hamburg stehen haben. Ja. Und am allerbesten in meiner Zahnarztpraxis.
Das wäre optimalerweise.
Ihr
habt einen Scanner und einen Fräser und ihr macht das alles lokal bei euch.
Wir haben Scanner, wir haben Fräsmaschinen, klein und groß. Wir haben einen deutschen Zahntechnikmeister mit im Labor. Super. Sind wir wieder bei der ästhetischen Zahnheilkunde. Das gehört mit dazu, dass ein Zahntechniker mit am Patienten ist, dass der das sich angucken kann, dass der noch Hand anlegen kann hinterher, dass der vorher im Gespräch auch mit dem Patienten rausfindet, worauf es ihm ankommt, welche Verschachtelung sein soll oder auch nicht, um diese Individualität mit reinzubringen, dass er das Gesicht hat, Sonst kennt er ja nur einen Abdruck oder einen Scan und sieht da Zähne, die beschliffen wurden, aber kein Mensch. Und das macht ganz viel aus, dass er in dem persönlichen Gespräch mit dem Patienten vorher und nachher ist, dass er den Prozess begleitet, dass er mit der Farbe noch tunen kann. Also solange die Keramik nicht eingeklebt ist, kann man alles noch verändern.
Ja.
Aber man braucht dafür den Ofen und den Zahntechniker. Und beides im Haus zu haben, ist halt ja sehr viel wert.
Habe ich auch noch nie, ich habe es noch nie gehört, dass meine Frau hat schon einiges machen lassen an ihren Zähnen,
ja.
machen lassen müssen, weil es seinerzeit im Ausland schlecht versorgt wurde,
ja.
Dass da ein Zahntechniker direkt mal drauf geguckt hat. Sehr, sehr spannend. Kleiner Sprung in mein Fachgebiet, Thema Botox. Nutzt ihr Botox bei euch in der Praxis?
Nein, also wir Zahnärzte sowieso nicht, das dürfen wir gar nicht. Bei uns geht ja die Heilkunde nur bis zum Lippenrot.
Ja.
Das heißt, wenn ich irgendwo in der Stirn mich mit der Botox-Spritze vergreife, dann kann ich das als Zahnarzt genauso gut machen wie ein Kioskbesitzer, wie gesagt, wieder.
Ne? Ja. Aber darauf zielt es gar nicht so sehr ab, sollte auch keine Fangfrage sein,
sondern
jetzt Thema Zähneknirschen.
Ja, genau, weil da spielt es auf jeden Fall eine Rolle.
Da kann man doch super was mit Botox
machen. Ja, und das machen auch die
Kaumuskel.
Wir schicken es zum Chirurgen.
Schickt weg, ja.
Ne, und die machen das tatsächlich.
Alles klar.
Ich habe ein paar Patienten, denen das auch sehr hilft, tatsächlich. Um diesen, das ist ja nicht so, dass die dann gelähmten Kaumuskel haben.
Genau.
Der ist ja nur teilweise gelähmt.
So ist es.
Im Alltag merkt man das gar nicht so.
Richtig.
Aber die sind halt verspannungsfrei. Die haben diese ganzen Beschwerden nicht mehr, die das ausmacht. Und man sieht es, wenn man, sind ja auch Schienenträger, ne? Du siehst es, wenn du eine neue Schiene machst, die hält länger, sind deutlich weniger Abrasionsspuren drauf. Das ist was wirklich gut funktioniert, nachweislich.
Ich habe das auch, ich habe relativ viele Patienten, denen ich den Masseter Botox, manchmal aus ästhetischen Gründen, manchmal halt eben.
Timo!
Ich habe ja das Zeug im Kühlschrank stehen, ne? Und das ist einfach total super. Da gibt es einfach so viel positiven Feedback hinterher von den Patienten. Das ist eine gute Geschichte. Für mich total unverständlich, dass das nicht in eure Hände gegeben wird. Denn ihr seht den Befund am Zahn.
Ja.
Die Dringlichkeit ist da. Ich meine, man ist da im Gesicht vor Ort. So what? Unverständlich für mich.
Ja, ist es. Aber glaub mir, unser Feld ist so breit. Also Langeweile habe ich nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Ja, tatsächlich.
Und müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wie häufig würde ich das machen? Ich hätte vielleicht, sagen wir mal, 6 Patienten, bei denen ich das machen würde.
Okay.
Die müssen alle halbe Jahr ja kommen. Ne?
Genau.
Ja. Also würde ich das 12-mal im Jahr machen. Timo, ich glaube, das machst du besser als ich. Hätte ich gar keine Lust zu.
Okay, dann schick sie gern vorbei. Ja. Das ist kein Problem. Nochmal quer gefragt, das fiel mir eben noch an, als wir über das Bleaching geredet haben. Ich habe jemand im Freundeskreis, der hatte einen dunklen Zahn, weil der wohl abgestorben ist und der wurde jetzt von innen aufgehellt.
Ja, internes Bleaching. Haben wir vergessen, ne? Habe ich gar nicht erwähnt.
Tut mir leid. Ich dachte, was? Der Zahn wird von innen aufgehellt? Es wurde von innen aufgebohrt, dann Zeugs rein, zugemacht, paar Tage warten und man konnte irrerweise sehen, von Tag zu Tag, wie dieser Zahn heller wird.
Mm, geht super gut.
Und das ist so geil geworden. Echt irre.
Ja.
Das ist also State of the Art.
Also dem ist kaum was hinzuzufügen, nicht? Das ist genau so, wie du sagst, das sind wurzelbehandelte Zähne, die hier tatsächlich durch Eiseneinlagerungen aus dem Blut, ne, bei der hat also eine Vorgeschichte, der wird ja irgendwann wurzelbehandelt und dabei kann es eben auch bluten und wenn der Nerv entfernt wird und das sind so Einblutungen, dann eben das Dentin, ist Eisen drin, das kriegst du da kaum raus und die werden dunkler. Das ist auf jeden Fall so. Die können richtig schwarz werden. Und das kann man tatsächlich durch das interne Bleichen sehr gut behandeln. Man muss vorher die Wurzelfüllung, die muss richtig gut sein. Also der endodontische Job, der muss perfekt sein. Das ist die Vorarbeit. Und dann kann man hingehen und den aufhellen. Das machen wir auch zum Beispiel. Sagen wir mal, jetzt machen wir diesen Ästhetikfall. Ich muss da 6 Kronen in der Front machen, um dieses strahlende Lächeln hinzuzaubern. Und ein Zahn ist wurzelbehandelt und ist dunkler.
Ja.
Bislang spielte das nicht so eine große Rolle, weil war eh alles nicht so hübsch, ist das kaum aufgefallen, dass der einer dunkler ist. Wenn ich meine 6 Kronen hinterher draufsetze und dieser eine Zahn dann aber ein bisschen dunkler ist, weil das scheint durch, dann ist alles für die Katz.
Ja, stimmt. Ja,
also auch dann, wenn wir diese Zähne überkronen in der Front, werden die intern geblichen vorher, dass man die aufgehellt hat, dann klappt das hinterher auch mit den keramischen Kronen.
Es gibt ja auch bei Kindern, wenn die, ich bin der Meinung, das waren Doxycyclin, im jungen Alter bekommen haben, so diese dunkelbraunen Einlagerungen an den Zähnen, deswegen sollen Kinder dieses Medikament nicht bekommen. Kriegt man das auch weg,
ist gebleached? Kriegst du nicht weggebleached. Kriegst du nicht weggebleached.
Keine Chance.
Da muss man dann eben, wenn man so einen Zahn hat und das nicht haben möchte, dann musst du es überkronen, musst ein lichtundurchlässiges Material nehmen, jedenfalls als Käppchen, um das abzuschirmen. Das machen wir eben mit Zirkon. Die sehen nicht so brillant aus, weil die nicht die Transluzenz haben. Ne? Mhm. Die werden natürlich dann verblendet, keramisch, aber sehen trotzdem eher tot aus, nicht so lebendig, wie es aussehen könnte. Aber dafür sind sie dann eben nicht dunkel. Ja.
Okay, immerhin.
Immerhin. Ja, ja. Immer. Viel besser als vorher.
Das stimmt. Zahnreinigung, habe ich noch eine Frage.
Ja.
Wie häufig bezahlt die Kasse das?
Das ist ja eine Frage.
Ja, oder?
Also die Krankenkasse bezahlt ja einmal im Jahr das Entfernen von Zahnsteinen.
Ah, okay.
Das ist keine Zahnreinigung.
Ja.
Zahnreinigung ist weit darüber hinaus. Und so ein Termin dauert bei uns 50 Minuten etwa. Da wird das Beste ist heutzutage Airflow-Gerät von EMS. Sündhaft teuer, aber es ist ein super Gerät. Kannst du sehr, sehr minimalinvasiv die Zähne reinigen.
Wie läuft das?
Mit Salzstrahlgeräte sind das. Das
wird, ach, was, wie beim... Ja. Wie beim Metall, Sandstrahlen.
Genau. Aber also die Technik, die ist alt, die gab es auch schon vor 25 Jahren.
Mhm.
Es war nur schlecht. Mhm. Also die Zähne waren hinterher wirklich wie gesandstrahlt.
Ja.
Du musstest sie überpolieren, damit das Ganze wieder glatt wird. Das heißt, wir haben wirklich Substanzverlust auch gehabt.
Mhm.
Heutzutage, die Firma, das ist eine Schweizer Firma, EMS, zweite Schweizer Superfirma neben Curaprox in diesem Prophylaxe-Bereich.
Mhm.
Die haben das so gut ausgefeilt. Dafür kostet dann so ein Gerät auch so viel wie ein Kleinwagen. Aber die Prophylaxe-Damen, die sind so happy, wenn sie damit arbeiten können, weil das macht so eine Freude, so einen Spaß. Was du damit alles sauber kriegst und gleichzeitig der Zahn wie poliert ist. Also es ist null Aufrauung, es ist poliert einfach.
Ist das Küchensalz, also Natriumchlorid?
Boah, da fragst du mich was. Nee,
also ich stelle mir vor, wenn das irgendwelche Salze sind und die pusten mir das dann auf den Zahn, dass sich das dann vielleicht auch unter das Zahnfleisch schießt. Dann habe ich da das als Fremdkörper liegen, das löst sich das auf.
Ja, nein.
Nee.
Don't worry. Also das ist es nicht. Es ist auch, es ist wie ein Puder, wie ein ganz feiner Puder. Und man kann mit diesen Geräten auch unterhalb des Zahnfleisches arbeiten. Biofilmmanagement in der Parodontologie funktioniert heute, gerade auch zum Beispiel an Implantatoberflächen, mit diesen Airflow-Geräten.
Ja.
Ja, also anders kannst du so eine Implantatoberfläche gar nicht sauber machen. Ja, die ist ja porös, rau, damit da Knochenzellen eigentlich drauf wachsen können. Mhm. Und wenn du die sauber machen willst, mechanisch, vergiss es. Ne? Das geht eben nur mit diesen Strahlgeräten.
Krass. Nutzt ihr Ultrasound, also Piezo in der Praxis?
Mm.
Nutzt ihr, kommt ja aus dem MKG zahnheilkundlichen Bereich.
Ja.
Ich nutze es für die Nase, unser gemeinsamer Nasenfreund Milosch, der hat das ja.
Grüße gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus. Genau. Darf ich jemanden grüßen? Ja, hallo Milosch. Der hat das ja hier mit etabliert, ne? Und Ultraschall, das Ultraschallmesser für die Nase mit. Ja, zum Standard gemacht, würde ich fast sagen. Cool. Also tägliche Praxis bei dir, tägliche Praxis bei mir, wenn ich eine Nase operiere. Super, super cooles Tool.
War eine gute Idee, ja. Also
total eine mega Idee.
Hat in der Zahnheilkunde natürlich in der Zahnsteinentfernung seinen Ursprung und ist dann auch in die Oralchirurgie eingezogen mit diesen kleinen Sägen, mit denen ihr auch arbeitet, um Knochen zu entfernen, Zugang für Wurzelspitzenresektionen zu machen oder um einfach Knochenaufbaumaterial, kannst du natürlich auch eigenen Knochen nehmen, aufsteigenden Ast im Unterkiefer zum Beispiel, kannst du so ein Stück rausnehmen. Das klappt damit sehr gut. Und in der Endodontie auch auf jeden Fall. Ne? Also wenn du im Wurzelkanal arbeitest, wir nutzen da Ultraschall zur Desinfektion, aktivieren damit das Natriumhypochlorid, das ist unser favorisiertes Desinfektionsmittel im Wurzelkanal. Und wir nutzen es, um Stifte, alte Metallstifte aus Zähnen zu entfernen, geht auch hervorragend. Also das ist wirklich ein super Tool, braucht man.
Nicht schlecht. Der ging von meiner Frau auch nicht raus, der Metallstift.
Ja, das gibt's auch. Ne? Dann muss man sagen, Metall ist natürlich auch sehr stabil, die Wurzel nicht. Denn irgendwo hat das eine Grenze, ne? Sonst bricht die Wurzel.
Gibt's noch irgendwelche Trends? Irgendwas, was jetzt en vogue ist, wo man sagt, in 5 Jahren, so ein bisschen wie, keine Ahnung, autonomes Fahren beim Auto. Wir hoffen alle, in 5 Jahren können wir einen Wein trinken und das Auto fährt uns allein zurück.
Also was auf jeden Fall jetzt ja schon sehr im Trend ist, du hast es eingangs angesprochen, das sind die Liner-Schienen, ne? Diese durchsichtigen KFO-Schienen. Das wird in den sozialen Medien sehr gepusht. Viele Influencer machen das, kriegen sie umsonst ihre Behandlung und zeigen das dann. Und wird sehr stark nachgefragt, funktioniert wirklich gut, muss man einfach sagen, in einfachen Fällen. Schwierige Fälle würde ich mich als Zahnarzt nicht trauen, würde ich immer überweisen zum Kieferorthopäden, dafür gibt es die Fachärzte. Aber auch die niedergelassenen Kieferorthopäden behandeln Fälle eben auf diese Art und Weise. Nicht alle, aber eben einen ganzen Teil davon. Das setzt sich durch und du bist halt, es ist sozial verträglicher. Du hast nicht die Metalldraht und so weiter, sondern einfach nur diese Schiene und es geht ein bisschen schneller. Ne?
Kann man damit Ober- und Unterkiefer gleichzeitig machen?
Ja.
Das geht.
Ja.
Und wie häufig muss die Schiene gewechselt werden?
Alle 2-3 Wochen.
Kostenpunkt für so eine Behandlung dann?
Also, Preise sind so eine Sache, ne? Das ist wie, was kostet eine Nase? So. Sagen, auch von bis, ne? Oder? Gibt es einen festen Preis? Nein.
Es gibt einen Abpreis.
Okay. Also man kann sagen, so 2.000-3.000 Euro, würde ich sagen, sind die Hamburger Preise.
Okay. Dafür hinterher ein schönes, korrektes Lächeln zu haben mit geraden Zähnen, finde ich absolut adäquat.
Ja, und was ist auch die Alternative? Okay. Also der klassische Weg in der Kieferorthopädie bist du auf jeden Fall beim Doppelten. Ne?
Ja, total. Ist das Dr. Smile oder macht das mittlerweile jedes Labor?
Ach, da gibt es ganz viele, also wirklich ganz, ganz viele.
Die haben das nicht gepackt.
Harmonieschienen, was weiß ich. Also es gibt so viele Firmen, die das anbieten. Viele Laboratorien, die mittlerweile sich auch... Was brauchst du dafür? Du brauchst einen Scanner. Und du brauchst einen Drucker. Ne? Und die werden gedruckt. Und du brauchst natürlich ein Programm dazwischen geschaltet. Und das kann im Prinzip jede Zahnarztpraxis selber machen, wenn sie das wollte.
Also mit einem 3D-Drucker, oder?
Ja, genau. Also ich habe einen befreundeten Kieferorthopäden an der Hand. Der hat 5 Drucker da stehen, der macht sich die selber.
Gibt's nicht. Das ist ja witzig. In durchsichtig auch.
Ja, natürlich. Also so, wie du sie kennst.
Crazy.
Nicht schlechter, nicht besser.
Crazy. Nicht schlecht. Super, super spannend. Super, super spannend. Du hast deinen Mittwochnachmittag heute, den, wo wir aufzeichnen, geopfert. Für 1000 Fragen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Einiges war mir überhaupt nicht klar in diesem Zusammenhang. Ich werde einen Termin bei euch machen, weil das war für mich besonders spannend. Thema Bleaching, solange das noch geht. Mit so einem Walk-in-Verfahren. Und wenn es den Zahn nicht kaputt macht, was immer meine Befürchtung war. Und ich hatte aus Familie im Umkreis gesagt, nee, das ist und lieber nur die Streifen. Und dachte ich so,
nee. Unsinn.
Unsinn, alles Unsinn. Klar. Dein Wort vertraue ich.
Kannst du.
Komm ich vorbei.
Kannst du.
Lieber Klaas, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend.
Timo, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
War doch easy, oder?
War easy und war wirklich unterhaltsam, kurzweilig.
Fand ich auch.
Ich danke dir sehr.
Haben wir jetzt sehr, sehr gern schon 1 Stunde gequatscht.
Oh Gott.
Kam mir wirklich nicht ansatzweise so vor. An alle da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich bin sicher, es hat nochmal richtig gute Insights gegeben zum Thema Zahnarzt. Abschließende Frage.
Na bitte.
Und zwar Angstpatient. Schwieriges Thema, oder?
Überhaupt nicht. Also die meisten Angstpatienten kann man durch Aufklärung, durch Kommunikation gut behandeln. Es gibt welche, die Panikattacken haben. Den kann unter Umständen Lachgassedierung helfen. Das macht mein Kollege, Herr Banasch, bei uns in der Praxis. Und das klappt gut. Bei bockigen Kindern kann ich das nicht empfehlen mit Lachgassedierung. Ja. Wenn die einfach nicht wollen, dann kriegst du sie auch übers Lachgas nicht. Das ist eine Kontraindikation aus meiner Sicht. Aber also allein durch eine gute Aufklärung, dass man Vertrauen aufbaut, kannst du eigentlich schon ganz viele Ängste abbauen. Und ich habe häufig Angstpatienten. Mhm. Warum? Weil die natürlich aufgrund ihrer Angst jahrelang nicht beim Zahnarzt waren. Ja. Und dann haben die große Probleme irgendwann. Und dann sieht man sie eben. Und wenn man sie dann Suture dran führt, dann klappt das. Und das ist ein sehr dankbarer Job. Wirklich. Das ist richtig Heilkunde. Das macht ganz viel Freude, diese Menschen zu behandeln.
Gut, also auch dann wisst ihr jetzt alle, wo ihr hingeht, wenn euch unwohl ist, beim Gedanken zum Zahnarzt zu gehen. Lieber Klaas, nochmal vielen Dank. Vielen Dank alle fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen wunderschönen Freitagabend. Gebt uns ein Like, Daumen hoch, aktiviert die Glocke, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wenn ihr noch Nachfragen habt, dann würde ich die auf dem kleinen Dienstweg noch einmal abklären beim lieben Klaas und euch dazu ein kurzes Reel machen auf Instagram. Ansonsten seid ihr in der Mönckebergstraße bei Dr. Klaas Dasseler in besten zahnärztlichen Händen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.